Zu dem heutigen Anlass, zu der Einsetzung von Alex Händler als Ältesten und der Wahl von Eduard Penner als Diakon, schien mir der folgende Predigttext sehr passend zu sein und ich möchte ihn an dieser Stelle auch vorlesen und ich bitte einmal die Folie einzublenden, wo der Text dann auch mit drinne ist. Das ist Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 14. Epheser 4, die Verse 11 bis 14. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werke des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Als ich den ganzen Epheserbrief durchgelesen hatte, schien mir die Überschrift über diese Predigt, wie wir die da oben sehen, die Gemeinde Gottes geheimnisvoller Garten passend zu sein. Die Gemeinde Gottes geheimnisvoller Garten. Ich weiß, der eine oder andere kann hier mit Gärtnern vielleicht nicht so viel anfangen. Und beim Stichwort Garten, da denken vielleicht einige an so einen Garten, wie wir ihn als nächstes sehen. Ich möchte aber für den folgenden Predigt einen anderen Garten vorschlagen. Und zwar so einen Garten. Sogar den Kindern ist der Unterschied aufgefallen, das freut mich doch. Also wir merken, der Unterschied ist doch ganz deutlich sichtbar. Der eine Garten, wo alles überwuchert, wo man sofort sieht, hier ist schon sehr lange keiner mehr bei gewesen. Der andere Garten, wo alles schön geordnet ist, wo alles seinen Platz hat, wo man gleich sieht, da ist jemand gewesen, der eine Idee, eine Vision hatte und sie umgesetzt hat. Und wie komme ich auf diese Predigtüberschrift und was hat das mit dem Anlass heute mit uns zu tun? Und das möchte ich dann im Folgenden auch erklären. Nicht von ungefähr beginnt die Geschichte Gottes mit uns Menschen in einem Garten, im Garten Eden. Den Garten Eden hat der Mensch verloren, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat und nicht mehr die Gemeinschaft mit Gott haben wollte. Dadurch hat er den Garten Eden verloren. Am Ende der Bibel, am Ende sagt uns die Bibel, wird Gott alles wieder so hinausführen, dass der Mensch ewig bei Gott sein kann. Und das wird auch mit einem Garten verglichen, wo Bäume wachsen, wo es einfach herrlich sein wird. Anfang Garten, am Ende Garten. Und dazwischen die Menschheitsgeschichte, wo Gott mit uns Menschen bis hierhin geführt hat und auch weiterführen wird. Und an manchen Stellen lesen wir, dass Gott das Volk Israel mit einem Garten vergleicht, mit einem Weinberg oder mit einem Weingarten. Und auch im Neuen Testament gibt es viele Gleichnisse, wo Jesus das Bild des Gartens verwendet und damit entweder über den Weingärtner etwas sagen will oder über den Weinbergsbesitzer. Und auch die neutestamentliche Gemeinde wird an manchen Stellen mit einem Garten verglichen. Zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 7, da vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem Weinberg, mit einem Weingarten. Es gibt also viele Parallelen zwischen einem Garten und der Gemeinde Gottes. Aber warum ist er geheimnisvoll? Schließlich sitzen wir heute mit knapp, 600, 700 Leuten hier öffentlich. Was ist daran geheimnisvoll? Warum ist der Garten geheimnisvoll? Unser Predigttext ist mitten aus einer längeren Erklärung herausgenommen. Und um zu verstehen, wo Paulus diesen Text einbettet, will ich einmal kurz den ersten Punkt nennen, mit dem Paulus auch seinen Argumentationsgang aufnimmt. Es heißt hier in unserem Text: und er hat einige als Apostel eingesetzt. Oder man könnte auch sagen, einfach gegeben. Mit er ist hier Gott gemeint. Gott selber setzt ein. Er ist der Initiator. Bei ihm fängt alles an. Wo setzt denn Gott ein? In der Gemeinde, in seinem Garten. Und damit der erste Punkt: Gott setzt den Garten. Gott setzt den Garten. Es ist seine Initiative, es ist seine Idee. Im Kapitel 1 sagt Paulus, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt in Christus beschlossen hat, diesen Garten zu setzen. Bevor es uns überhaupt gegeben hat, hat Gott gesagt, ich möchte diesen Garten pflanzen. Und schon lange bevor es uns Menschen gab, hat sich Gott gedacht, ich werde diese Gemeinde bauen. Und die Gemeinde ist nicht etwas, was wir Menschen, und seien wir noch so intelligent und noch so fromm, erfunden oder entdeckt haben, sondern es ist Gottes Plan, es ist Gottes Idee. Gott hat diesen Garten ins Leben gerufen. Wir Menschen hätten das auch nicht entdecken können. Warum nicht? Paulus erklärt, denn Gott hat uns wissen lassen, auch im Epheserbrief an einer anderen Stelle, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat. Gott hat uns ein Geheimnis eröffnet. Es war bis zu einem bestimmten Punkt verborgen gewesen. Menschen wussten nichts von der Gemeinde, Menschen wussten nichts von diesem Plan Gottes und dann hat es Gott offenbart. Jetzt dürfen wir davon wissen. Das Wort Mysterion, Geheimnis, was hier benutzt wird, wird im Deutschen manchmal für etwas ja, Unbekanntes, Geheimnisvolles, Rätselhaftes oder Unerklärliches gebraucht. Aber das griechische Wort Mysterion bezieht sich hier eher auf ein Geheimnis, das nur einem bestimmten Kreis bekannt war. Also nur eine gewisse Elitegruppe wusste um ein bestimmtes Geheimnis Bescheid. Und dieses Geheimnis ist jetzt gelüftet. Allen Menschen ist dieses Geheimnis offenbart worden und wir dürfen das davon wissen. Wir haben dieses Geheimnis nicht entdeckt. Gott hat es uns offenbart, Gott hat es uns mitgeteilt. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Wir dürfen es wissen. Wir dürfen es kennen. Und das ist das herrlichste und größte und beste Geheimnis, was es überhaupt gibt für uns Menschen. Es ist noch viel, viel größer, als wenn Gott uns die nächsten Lottozahlen nennen würde. Noch viel größer und herrlicher ist dieses Geheimnis. Worin lag denn dieses Geheimnis genau? Wir wissen jetzt, es ist uns offenbart. Gott hat es uns genannt. Aber was genau war dieses Geheimnis? Paulus führt im Epheserbrief weiter aus, die Juden, die haben Verheißungen gehabt, die haben Versprechungen gehabt. Gott hat ihnen ein herrliches Land gegeben. Gott hat ihnen Segnungen verheißen, eine herrliche Zukunft verheißen. Das hat Gott den Juden gegeben. Aber was ist mit denen, die keine Juden sind? Mit solchen wie wir, Germanen, Kelten, Römer, Perser, Slawen, Plattdeutsche, Kalniste, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Was ist mit uns? Gehören wir dazu? Hat Gott Lieblingskinder? Hat er sich nur eine bestimmte ethnische Gruppe erwählt? Und Paulus sagt im Epheserbrief, nein, genau das ist es nicht. Genau das ist das Geheimnis, dass jetzt alle Römer, Slawen, Kelten, Aborigines, Inder, sogar die Plattdeutschen und die Kalnisten, die dürfen alle an diesen Segnungen teilhaben. Wir gehören alle dazu. Wenn wir persönlich den Glauben zu Jesus Christus haben, dann sind wir Urenkelkinder Abrahams. Dann glauben wir. Und dieser persönliche Glaube, er ist der Zugang. Paulus erklärt das im Epheser weiter noch und er bekräftigt das dreimal. Wir sind Miterben, wir dürfen miterben, wir gehören zu seinem Leib und wir sind Mitgenossen der Verheißung. Wir sind mit hineingenommen in diesen Segen. Dadurch zeigt Gott der sichtbaren und der unsichtbaren Welt die Gnade seines göttlichen Reichtums. Wir dürfen hier nicht nur an unsere physische Dimension denken, nicht nur an das, was wir sehen, nicht nur an die sichtbare Welt, sondern auch an die unsichtbare Welt. Die ganz unsichtbare Welt hat sich die Frage gestellt, was hat Gott eigentlich vor? Der Mensch hat Gott den Rücken zugekehrt. Was wird Gott jetzt machen? Wie wird Gott handeln? Und indem Gott der sichtbaren und unsichtbaren Welt seinen Plan offenbart, gerät der ganze Himmel in Jubel und in Staunen. Er hat in Jesus Juden und Heiden zu einem gemacht. Und der ganze Engelchor, die ganze unsichtbare Welt, sie jubelt und sie staunt. Und wir als Gemeinde FEBG, wir sind eingeladen, mitzujubeln, uns mitzufreuen, mitzustaunen darüber, dass Gott uns mit hineinnimmt in diesen Segnungen. Wir dürfen Anteil haben. Und Paulus, als er den Epheserbrief schreibt, schreibt sofort im 3. Vers, gelobt sei Gott. Er fängt mit diesem Lob an. Paulus denkt darüber nach und er kann erstmal nur darüber loben und staunen, was Gott getan hat. Ich dachte, dass, um das bildhaft zu vergleichen, ihr werdet mir verzeihen, dass das vielleicht ein bisschen konstruiert, dieses Bild. Aber manchmal haben Kinder so ganz reiche Freunde. Da ist jemand, der hat alles. Der fährt dreimal im Jahr in Urlaub und der hat die neuesten Spielsachen und hat die neuesten Klamotten und so weiter. Und man hat ja so einen reichen Freund und man hat eigentlich gar nichts im Vergleich dazu. Und immer wieder sagt dann der Freund, ja, wir haben das gemacht und dies gemacht und was, da warst du noch nie und das hast du noch nie gesehen. Und wir können nur sagen, oder der Freund sagt einfach nur, nee, weiß ich nicht. Und eines Tages sagt der Vater dieses reichen Freundes, hast du nicht Lust, mal deinen Freund mitzunehmen? Weiß ich nicht, zum Urlaub, ins Disneyland oder ich weiß nicht, was für Kinderherzen da so, was Kinderherzen höher schlägt. Und dieses Kind darf mitfahren und darf etwas erleben, was es wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nie erleben wird. Und so ähnlich ist das mit uns Heiden. Wir sind mit hineingenommen in diese Segnungen und wir dürfen Anteil haben an den Segnungen. Das ist das Geheimnis gewesen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der reichste und beste Vater ist, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, er gibt Israel so viel Segnungen und dann ab einem gewissen Punkt, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, dürfen wir alle Anteil haben an diesen Segnungen. Wir sind mit hineingenommen. Noch ein weiterer Aspekt, warum der Garten Gottes geheimnisvoll ist, obwohl das Geheimnis ja bekannt ist und wir hier öffentlich sitzen und feiern, Gemeinde feiern dürfen oder Gottesdienst feiern dürfen, ist es doch noch weiter ein Geheimnis. Und es gibt nur einen Schlüssel für dieses Geheimnis, für diesen geheimnisvollen Garten. Und das ist der persönliche Glaube an Jesus Christus. Das ist der Schlüssel für diesen geheimnisvollen Garten. Manchmal versuchen Menschen aus ihren Ideen heraus Kirche zu spielen, aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrem eigenen Intellekt Kirche zu spielen. Und manchmal suchen Menschen vielleicht auch ganz woanders nach Sinn und Glück im Leben. Aber nicht alle akzeptieren diesen Schlüssel, den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Nur das ist der Zugang zu diesem geheimnisvollen Garten. Es ist nicht die große Masse, die zu Gott hinströmt. An sich ist ja dieses Geheimnis bekannt und doch in der persönlichen Annahme für viele ein Geheimnis. Gott selber setzt ein, er setzt seinen Garten, das ist seine Idee, aber Gott sucht auch gute Gärtner. Das ist der zweite Punkt. Wir haben gelesen, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Gott begabt Menschen, er gibt die Gabe, damit sie die Gaben in seinem Garten, in seiner Gemeinde wieder einsetzen. Und wenn wir genau hinsehen, dann schreibt Paulus hier im Epheserbrief über die Wortgaben. Alle Gaben, die wir da lesen, das sind Wortgaben. Das heißt, die haben irgendwie mit Sprechen zu tun, mit Lehren, mit Verkündigen. Ich möchte hier nicht so sehr auf die einzelnen Gaben eingehen, aber was wir hier deutlich sehen, ist, dass Gott uns Menschen mit gebrauchen will. Er gibt uns den Freiraum, in seinem Garten sozusagen zu arbeiten. Er gibt uns die Möglichkeit dazu. Er lässt uns Anteil haben an seiner großen Idee. Und ich fand in der Vorbereitung das einfach unglaublich. Gott hat so ein großes Projekt, sage ich mal, die Rettung des Menschen. Und Gott macht auch den größten Anteil selber. Und dann an einem Punkt sagt Gott, so jetzt möchte ich dich aber mit einsetzen. Ich möchte dich mit gebrauchen. Ich habe dir die Gabe gegeben, jetzt bist du dran. Jetzt kannst du dich einbringen in meinen Garten. Es ist einfach eine großartige Idee. Ich dachte vielleicht so ein bisschen wie ein Vater, der seinen 10-jährigen Sohn mit zur Arbeit nimmt und ihn vor eine CNC-Maschine stellt. Der Sohn wird überfordert sein. 1000 Knöpfe und so viel kann man falsch machen. Und der Vater sagt, nee, du hast bestimmte Gaben, du kannst lesen, du kannst rechnen. Alles Weitere sage ich dir, du brauchst keine Angst haben. Und das ist, was Gott uns möchte. Vielleicht haben wir manchmal, fühlen wir uns wie so ein kleiner 10-jähriger Junge, aber Gott sagt, ich möchte mit dir sein. Ich möchte, dass du dich einbringst. Alex, an dieser Stelle vielleicht ein paar persönliche Worte. Gott hat dir die Gabe der Lehre gegeben, damit du sie weiter einsetzt. Ich weiß auch nicht, wie du dich im Augenblick fühlst, außer dass du ein bisschen angeschlagen bist, krankheitsmäßig. Aber vielleicht manchmal so ein bisschen wie so ein 10-Jähriger vor einer riesen CNC-Maschine. Überfordert. Aber ich glaube, das ist eben auch der Punkt, dass Gott zum einen seine Kraft durch uns sichtbar machen will. Gott möchte durch uns Menschen wirken. Er hätte sagen können, geht mal kurz beiseite, ich mache alles selber. Nein, Gott sagt, ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte Anteil haben. So ein 10-Jähriger, wenn er dann vielleicht irgendwas gefräst hat unter Anleitung des Vaters, dann freut er sich ungemein. Und eigentlich ist es ja der Verdienst des Vaters, dass er ihn zusätzlich noch das vermittelt hat. Das heißt, dem Vater gehört eigentlich doppeltes Lob, dass er das alles wusste und dass er dem Jungen das auch beigebracht hat und vermittelt hat. Und beide freuen sich darüber. Und ich glaube, das ist ein zweiter Aspekt. Gott freut sich genauso mit. Wenn du dich freust, freut Gott sich genauso mit. Es werden nicht nur traurige Stunden sein, auch frohe Stunden, wo man merkt, Gott gebraucht mich, Gott wirkt durch mich. Und Gott freut sich genauso dadurch mit. Zum Dritten lässt Gott uns in seinem Garten mitarbeiten, damit er unser Vertrauen stärkt. Wenn wir es auch manchmal schwer haben und wir fühlen uns manchmal überfordert und doch lesen wir sein Wort und wir tun danach, wir wenden es an, stärkt es unser Vertrauen, weil wir wissen, mein Vater hat das Richtige gesagt. Es stimmt hundertprozentig, was er gesagt hat. Und ein letztes noch, Gott gebraucht Menschen, damit wir wachsen können. Menschen alleine für sich im Kämmerlein können nicht wachsen. Wir brauchen andere Menschen, damit wir wachsen können. Einige werden von dir lernen, du wirst vielleicht von anderen lernen. Und diese gegenseitige Interaktion braucht es in der Gemeinde, damit wir überhaupt lernen können. Wachstum geschieht immer im Kontext der Gemeinschaft. Es geht nicht um einen Individualismus. Ich kann nicht für mich alleine sitzen und wachsen. Das geht nicht. Ich brauche Menschen dazu. Ich brauche Glaubensgeschwister. Manchmal würden wir vielleicht lieber auf einer einsamen Insel sitzen und keinen Menschen um uns herum haben. Aber Gott sagt, nein, ich schaffe diese Gemeinde, weil genau da geschieht Wachstum. Ich wünsche dir einfach in Zukunft diesen Blick, dass du ihn behältst und dass die Gemeinde auch durch dich gesegnet wird. Wenn Gott Menschen in seiner Gemeinde begabt, dann gibt Gott alle Gaben, die nötig sind zum Bau der Gemeinde. Gott gibt alle Gaben, die nötig sind zum Bau der Gemeinde. Er gibt nicht alle Gaben einem Menschen, sondern er verteilt die Gaben. Durch die Verteilung der Gaben ergibt sich auch eine Struktur in der Gemeinde. Und das sehen wir auch in unserem Text. Gott selber gibt die Gaben und gibt dadurch auch die Struktur in der Gemeinde. Und zu dieser Struktur gehören nicht nur Wortgaben. Zu den Gaben gehören zum Beispiel auch der diakonische Dienst. Auch wenn Paulus das hier nicht ausdrücklich erwähnt, so finden wir doch an anderen Stellen im gleichen Kontext, dass es auch diesen praktischen diakonischen Dienst nötig ist in der Gemeinde. Die Gemeinde braucht Leute, die den Blick haben für einzelne Leute, für Kranke, für Schwache, die mal einen Besuch machen, die genau sehen, wie es manchmal einem geht, die bereit sind, sich die Nöte und Probleme anderer anzuhören, sich damit auseinanderzusetzen. Da braucht es oft nicht viel geschwungene Worte. Da braucht es oft einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Anteilnahme. Und doch ist das ein wichtiger Dienst. Und so habe ich Eduard auch kennengelernt. Als einem, der bereit ist, sofort auf Menschen zuzugehen, zu helfen, sich nicht zu schade ist, sich in die Nöte und Probleme anderer hineinzudenken, sich damit auseinanderzusetzen und auf Menschen zuzugehen und sich auch mit den Sorgen zu beschäftigen. Und all diese Dienste braucht es in der Gemeinde. Doch dir, Eduard, wünsche ich weiterhin Gottes Segen und Ausdauer und Kraft auch in diesem. Wir sehen, Gott selber setzt Gaben ein und sorgt dafür für seine Gemeinde. Aber er begabt Menschen, lässt sie in seinem Garten arbeiten, aber es sind nicht nur Alex und Eduard. Alle hier im Raum sind begabt von Gott. Wir alle haben unsere Gaben. Und alle sind aufgefordert, in Gottes Garten mitzuarbeiten. Ein jeder nach seiner Begabung. Ein jeder nach dem, was Gott ihm geschenkt hat. Man könnte jetzt hier alle Bereiche aufzählen. Sei es Kinderstunde, sei es Parkplatz, sei es Küche, sei es ich weiß nicht was. Aber all das zusammen wird gebraucht in der Gemeinde. Und dadurch zusammen entsteht ein Garten, wie wir ihn als zweites gesehen haben. Ein schöner Garten, ein wundervoller Garten, wo man einfach, ja, was einfach eine Augenweide ist für einen, wenn man drauf guckt. Wenn man in einer Großstadt lebt, so findet man dort häufig Menschen, die ein bestimmtes Denken über Gärten haben. Ich weiß nicht, wer in Großstadt schon mal gelebt hat. Oft hört man dann, der Garten wächst. Garten wachsen, alle Gärten wachsen. Womit ist das dann verbunden, wenn ein Garten wächst? Natürlich mit Arbeit. Diese Arbeit wollen viele nicht. Deswegen lieber in der Wohnung und ohne Garten und so weiter. Und dann ist man entbehrt von dieser Arbeit. Gärten sind angelegt zum Wachsen. Und genau das sehen wir auch bei Gott hier, dass Gottes Garten angelegt ist zum Wachsen. Das ist der dritte Punkt. Der Garten Gottes ist auf Wachstum ausgelegt. Wir haben gelesen, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen. Hier wird uns einmal ein unmittelbarer Zweck vor Augen geführt, und zwar sollen die Heiligen zugerüstet werden. Wir sehen hier, dass Gott den Blick nicht auf einzelne Menschen hat, sondern Gott hat die Gemeinde als Ganzes im Blick. Diese Stelle spricht nicht nur über bestimmte einzelne Leute, über Evangelisten und Lehrer und so weiter, sondern sie sind eingebettet in einer großen Gemeinde, weil sie sollen die Gemeinde anleiten. Die hat Gott bestimmt, dass sie der Gemeinde zum Werk anleiten. Sie haben die Gabe, die Wortgaben und sollen weiterhin anleiten, die ganze Gemeinde. Sie haben eine Gabe, die der ganzen Gemeinde zugutekommen soll. Die Gemeinde soll zum Werk des Dienstes, und hier steht das Wort Diakonie im Griechischen, zum Werk des Dienstes angeleitet werden. Alle sollen angeleitet, animiert werden zum Dienst. Das heißt, nicht nur die Gemeindeleitung ist gefragt, nicht nur die Gemeindeleitung steht vor Herausforderung. Es ist nicht nur die Gemeindeleitung, die die Verantwortung spüren sollte, sondern alle sind gefragt. Alle sind aufgefordert, sich zu beteiligen im Garten Gottes. Oder vielleicht noch schlimmer manchmal, wenn die Leitung sagt, nur ich darf es tun, sonst darf es keiner tun, nur ich muss alles überwachen. Nein, Gott hat Gaben verteilt und alle sollen sich einsetzen. Alle sind zum Dienen aufgefordert. Hier wird auch ein endgültiger Zweck angesprochen. Der Leib Christi soll so erbaut werden. Das Bild vom Leib trifft es hier sehr gut. In so einem Leib gibt es keinen Platz für Hierarchie. Alle Glieder sind wichtig, alle haben ihre wichtige Funktion. Und wo es mir mal so deutlich wurde, ich habe mal in einem Prospekt gelesen oder in einem Buch gelesen, jemand schreibt über das Gemeindeblatt einer amerikanischen Gemeinde, also über wie unser Gemeindeblatt, und dort stand dann unter Verantwortliche der Name des Pfarrers, der Name des Hilfspfarrers und dann stand da Geistliche, die gesamte Gemeinde. Es sind alle, die aufgefordert sind zum Dienst. Nicht nur eine bestimmte Personengruppe, die hier angesprochen wird, sondern alle sollen zugerüstet werden, alle sollen mit hineingenommen werden. Das heißt, die Gemeinde soll nicht eine möglichst gute Unterhaltung bekommen, keine Kinomentalität, dass man hinkommt und sagt, ich bin gespannt, was heute kommt. wenn es mir nicht gefällt, dann kritisiere ich es einfach, sondern eine Dienstmentalität soll geschaffen werden. So wird der Leib Christi gebaut. So soll der Leib Christi gebaut werden, bis ein bestimmter Punkt erreicht ist. Und ich glaube, dieser Punkt ist noch in keiner Gemeinde auf dieser Erde erreicht. Deswegen ist Potenzial zum Wachstum. Es heißt hier, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist das Ziel, das ist, worauf wir hinwollen als Gemeinde. Dass wir voll werden, wie Jesus Christus voll war. Und da sind wir angelegt, jede Gemeinde angelegt zum Wachsen. Zum Wachsen, wie Christus ist. Hier merken wir eine gewisse Folge, wenn Hirten und Lehrer und Evangelisten und so weiter die Heiligen, die Gemeinde zum Dienst anleiten, wird der Leib Christi erbaut. Und dadurch ist man auf dem Weg des Einheits. Und das wiederum führt dazu, dass Gemeinden stark werden. Dass Gemeinden sich nicht durch irgendwelchen wirren Ideen aus dem Konzept bringen lassen, sich ablenken lassen. Und die Einheit des Glaubens, die kommt nicht einfach so über Nacht. Sondern sie ist das Produkt der Wirkung des Geistes Gottes durch die gottgegebene Gemeindestruktur. Die Einheit ist aber auch genauso gefährdet, wenn man die Anweisung Gottes missachtet. Dann ist die Einheit gefährdet. Und das wäre genauso, als wenn wir den Leib Christi zerschneiden würden. Als wenn wir sagen, nein, der Teil, der gehört mir und der Leib Christi leidet darunter. Der Garten Gottes ist auf Wachstum ausgelegt. Das Wachstum wird gehemmt, wenn die Gaben nicht entsprechend eingesetzt werden. Das Wachstum wird gehemmt, wenn die Hirten und Lehrer und so weiter die Gemeinde nicht zurüsten. Das Wachstum wird gehemmt, wenn die Gemeinde sich nicht zurüsten lässt. Das Wachstum geschieht nicht, indem man sich stark auf das Wachsen konzentriert. Man kann zwar das Wachstum sehen und wahrnehmen, aber Wachstum im Geistlichen geschieht, wenn man sich auf Jesus Christus konzentriert. Wenn man auf Jesus Christus blickt, auf das, was er getan hat, auf das, was wir in Jesus Christus haben. Weil wir, so sehr wir auch wollten, Wachstum nicht produzieren könnten. Wir könnten nicht Wachstum produzieren. Es ist Gott, der Einheit schenkt. Paulus sagt das an anderer Stelle, wir können zwar sehen und wir können ein bisschen gießen, aber das Wachstum, das schenkt Gott. Jesus ist der Inhalt unseres Wachstums. Er ist der Grund und Boden, worin wir stehen sollten. Weil Jesus derjenige ist, der die finstere Macht und den Tod besiegt hat. Weil Jesus aus Liebe zu dir und zu mir diesen gammeligen menschlichen Körper angenommen hat und sich mit uns Menschen abgegeben hat. Weil Jesus ertragen hat, dass wir scheinheilige und jämmerliche Menschen ihn verlacht haben und getötet haben. Weil Jesus nicht aufgegeben hat, wo er aufgeben könnte. Weil Jesus seine Allmacht nicht in Anspruch genommen hat, wo er es tun könnte. Weil Jesus, bevor der Mensch ihm den Rücken zugekehrt hat, gesagt hat, ich werde trotzdem mich für den Menschen einsetzen, weil ich ihn liebe. Weil Jesus sich nicht zu fein und zu schade war, in dieses Drecksloch einzusteigen und dich und mich zu retten. Weil Jesu Tod mein Leben bedeutet, weil er der sichtbaren und unsichtbaren Welt gezeigt hat, dass Liebe stärker ist als Sünde, Tod und Ungerechtigkeit. Ist er es nicht wert, dass wir ihm gleich werden? Ist er es nicht wert, dass wir zu ihm hinwachsen? Ist er es nicht wert, dass wir ihm unser kurzes Leben geben, damit wir ein nie endendes Leben bekommen? Ist er es nicht wert, dass wir uns zu ihm bekennen und ihm dienen? Ist er es nicht wert, dass wir ihm danken und anbeten? Im nächsten Lied singt uns der Chor, Preis und Anbetung sei unserem Gott. Er ist es wert, dass wir ihm anbeten. Wenn wir Gott anbeten, dann tun wir das, was die Engel, die unsichtbare Welt, schon seit Ewigkeiten tut. Sie betet ihn an. Ich lade alle ein, innerlich mitzusingen, denn Gott ist es würdig. Amen.